bin sehr begeistert über unser Wahlergebnis. Wir haben ein hervorragendes Ergebnis eingefahren mit 7,1%. Wir können grüne Politik für Sachsen-Anhalt mit 9 Menschen in der Fraktion gestalten. Das ist ein großer Auftrag, den uns die Wählerinnen und Wähler gegeben haben, hier im Lande für konsequenten Klimaschutz einzutreten, ohne Kohle und ohne Atom. Das ist ein Auftrag, für bessere und gerechtere Bildung zu streiten. Und ich denke, das ist auch ein Vertrauen, was die Wähler und Wählerinnen uns gegeben haben, weil sie darauf vertrauen, dass wir für einen anderen Politikstil stehen.
Gehört habt ihr gerade eben Claudia Dalbert, das ist die Chefin der Grünen im Land Sachsen-Anhalt. Die ist außerdem Professorin für Pädagogik an der Martin-Luther-Universität. Und die haben natürlich allen Grund zu feiern gehabt, die Grünen gestern, weil sie mit 7,1% nach 13 Jahren mal wieder in den Landtag gekommen sind. Außerdem sind noch 2 Studentinnen an der MLU auch in den Landtag gekommen. Das sind zum einen Franziska Latta, die ist auch für die Grünen angetreten. Und per Liste ist noch Henriette Quade reingekommen. Die geht für die Linken ins Rennen. Wir wollen uns jetzt über die Ergebnisse der Landtagwahl ein bisschen unterhalten. Dazu habe ich Tino ins Studio eingeladen, meinen Unimono-Kollegen. Hallo Tino.
Hallo Tom.
Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, was so die wichtigsten Zahlen von gestern Abend waren.
Ja, also du hattest es ja eben schon angesprochen. Die Grünen sind mit einem sehr guten Ergebnis gestern aus der Wahl herausgekommen. Sie haben 7,1% der Zweitstimmen erzielt und sie sind nun seit 13 Jahren, und das ist ja der eigentliche Erfolg, wieder im Landtag von Sachsen-Anhalt vertreten. Und es waren insgesamt 2 Millionen, also circa 2 Millionen Wähler aufgerufen, sich an der Wahl zu beteiligen. Es haben, man muss sagen, leider wieder nur knapp über die Hälfte ihr Wahlrecht wahrgenommen. Also es waren 51,2%, die sich dann wirklich gestern zu den Urnen begangen haben, zu den Urnen gegangen sind, so rum wollte ich sagen. Und das ist einerseits erfreulich, weil es mehr ist als vor 5 Jahren. Dort waren es circa 44,4%, die zur Wahl gegangen sind. Und deshalb ist es da vielleicht nicht ganz so schlimm, was das angeht, beziehungsweise ist da ein Trend nach oben zu sehen. Ich glaube, das Wichtigste, und das wird dich sicherlich genau wie mir gefallen haben, dass die Rechtsextremen, also in Form der NPD, es nicht in den Landtag geschafft haben. Das ist einerseits positiv für Sachsen-Anhalt, weil es ein deutliches Zeichen oder mehr oder weniger deutliches Zeichen ist, dass man hier doch eine demokratische Kultur pflegt. Und vor allen Dingen für ausländische Investoren, denke ich mal, ist das besonders wichtig. Denn wenn hier Rechtsextreme im Landtag vertreten sein würden, würde das sicherlich ausländische Investoren abschrecken, hier Projekte in Sachsen-Anhalt anzustoßen.
Man muss aber trotzdem sagen, dass die NPD 4,6% aller Stimmen bekommen hat, was umgerechnet 90.000 bis 100.000 Wähler sind. Das ist nicht wenig.
Genau, da würde ich gleich nochmal drauf eingehen. Das darf nicht unterschätzt werden. Also bei all der Freude, dass die Rechtsextremen nun nicht im Landtag vertreten sind, darf man nicht vergessen, dass es trotzdem noch 4,6% der Zweitstimmen an die NPD ging. Und wenn man sich die Zahlen anschaut für die Direktmandate, da gingen alleine 35.000 Stimmen an die NPD. Und das ist durchaus trotzdem noch ein ernstzunehmendes Thema.
Glaubst du, dass NPD immer noch so ein, man sagt ja gerne, dass es so ein Dorfphänomen ist, oder denkst du auch, dass es Studenten zum Beispiel in Halle gab, die die NPD gewählt haben?
Also aus meinem persönlichen Umfeld kann ich das nicht so bestätigen. Ich weiß allerdings, dass es an der Universität einige engagierte NPDler gibt. Es ist verwunderlich, meines Erachtens nach, dass die NPD, sage ich mal, in Anführungsstrichen unter die 5%-Hürde gekommen ist, dann eigentlich hatten sie sich selbst ja mehr versprochen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, die DVU und die NPD haben sich ja im Ende letzten Jahres zusammengeschlossen, und da hat man sich nochmal einen sehr großen Mobilisierungsfaktor, gerade in Ostdeutschland, gerade für Sachsen-Anhalt, versprochen.
Vielleicht gehen wir mal von den Wahlergebnissen ein bisschen weg und schauen uns eher an, was das Parteiprogramm oder das bildungspolitische Programm der einzelnen Parteien war. Da hat ja die CDU die meisten Stimmen bekommen, und theoretisch müssen sie dann auch für uns Studenten das attraktivste Bildungsprogramm gemacht haben. Was kannst du dazu sagen?
Also was man vielleicht erstmal grundsätzlich sagen muss, es sieht ja momentan ganz danach aus, dass es eine Regierung geben wird, also eine schwarz-rote Regierung geben wird, und da vermischen sich dann natürlich auch die Hochschulpolitik Politikpositionen von SPD und CDU. Und ja, zunächst einmal, wenn man über die Hochschulpolitik in Sachsen-Anhalt spricht, muss man den Hochschulpakt 2020 ansprechen. Das ist eine Zielvereinbarung, die vor 4 Jahren getroffen wurde zwischen den Ländern und zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und den Hochschulen in Sachsen-Anhalt, wo man sich dazu verpflichtet hat, eine gewisse Anzahl an Erstsemester immer zu halten. Das heißt, man nimmt hier die Zahl von 2005. Dort hatten sich ca. 8.700 Studenten an einer Universität in Sachsen-Anhalt eingeschrieben. Und diese Zahl soll nun weiterhin getragen werden. Das heißt, man versucht weiterhin ca. 8.700 Erstsemester für jedes Semester irgendwie zu akquirieren. Wenn man sich die Positionen genauer anschaut, dann ist natürlich klar, dass das ist die altbekannte Position, dass die CDU für die Einführung von Studiengebühren ist und die Position der CDU, die Position der SPD sich dagegen wendet. Also hier haben wir eine sehr konträre Meinung, was das anbelangt. Das wird sicherlich auch wieder Gegenstand des Koalitionsvertrages sein zwischen SPD und der CDU. Da muss man abwarten, inwieweit sich da welche Partei durchsetzt. Was man grundsätzlich zum Beispiel zur SPD noch sagen kann, so streben sie eine Flexibilisierung der Studienstrukturen an. Das bedeutet, dass man versuchen will, stärkere Wahlmöglichkeiten von Seminaren und Vorlesungen anzubieten an Hochschulen und darüber hinaus auch diesen Trend entgegenwirken möchte, dass sich die Hochschullandschaft so verschult. Das ist dir sicherlich auch aufgefallen.
Ja, ich bin Bachelorstudent.
Genau, ich glaube, das geht genau in diese Richtung, dass da man versuchen will, dieser Verschulung des Hochschulsystems entgegenzuwirken. Das ist auf jeden Fall auch eine wichtige Position der SPD. Bei der CDU konzentriert man sich auf Förderung von speziellen Technologien, das heißt gerade bei uns sicherlich alle Studienrichtungen, die am Weinberg angesiedelt sind, also Physik, Biologie und so weiter, dort versucht man gerade diese wirtschaftsnahen Studiengänge weiter zu unterstützen, man versucht eine Wirtschaftsnähe herzustellen und ich denke, das ist so dass die Hauptposition, die sich bezüglich der Hochschulpolitik hier abzeichnen.
Waren diese ganzen hochschulpolitischen Ziele überhaupt für dich irgendwie ein ausschlaggebender Grund, wählen zu gehen, beziehungsweise eine bestimmte Partei zu wählen? Also ich habe mir die Wahlprogramme von den ganzen Parteien ja auch angeschaut und für mich waren die bildungspolitischen Ziele meist ein bisschen lax formuliert oder sehr schwammig. Zum Beispiel diese Auflösung der Studienstruktur, diese Verschulung der entgegenzuwirken, das ist ja eigentlich nicht Sache der Politik, sondern Sache der Hochschule. Was hat denn dich mehr beschäftigt, als du wählen warst?
Also vielleicht erstmal, um auf den Aspekt einzugehen, dass da laxe Formulierungen, wie du es bezeichnet hast, formuliert worden. Ich muss dir da ein Stück weit recht geben. Das sind natürlich alles nur so Sachen, die man anstreben kann innerhalb eines Regierungsprogramms. Das sind alles nur so einigermaßen Tendenzen. Das sind noch keine hundertprozentigen klaren Ziele. Ich glaube, diese klaren Ziele entwickeln sich dann sowieso erst, wenn man dann einen entsprechenden Koalitionsvertrag ausgehandelt hat. Und die zweite Frage war...
Was für dich wichtig war... Bei der Entscheidung.
Für mich persönlich, und das ist ja dann dementsprechend dann meine eigene Meinung, hat es mehr oder weniger keine Rolle gespielt. Zum einen, weil ich, na gut, man sollte eigentlich nie mit dem Wort nach mir die Sinnflut argumentieren, aber ich bin nun fast am Ende meines Studiums und für mich sind die Belange, was Hochschulpolitik anbelangt, nicht mehr ganz so stark. Bei mir waren es eher andere Sachen. Es hat bei mir aber allerdings nicht mit dem Fukushima in Japan zu tun, mit dem schrecklichen Verhältnissen, die dort momentan herrschen oder wegen einem Herrn Gutenberg, sondern bei mir waren es einfach ganz klare Präferenzen, die ich privat schon immer habe. Ich habe eine Partei, die ich schon seit Jahren wähle und das ist bei mir so die Partei, die ich jetzt nicht nennen möchte.
Natürlich nicht.
Keine NPD.
Das ist sehr löblich. Vielleicht kannst du noch mal versuchen, so einen Ausblick für die kommenden 4 Jahre zu werfen, gerade in Belangen Hochschulpolitik. Denkst du, da wird sich großartig was ändern? Also die Parteien und die Koalition werden sich wahrscheinlich nicht ändern. Denkst du aber, dass sich in der Bildungspolitik was ändern wird?
Also es sind erstmal 5 Jahre, wenn wir jetzt vom Land sprechen, dann sind es 5 Jahre, 4 Jahre ist auf Bundesebene. Es ist natürlich jetzt schwer aus meiner Position da einen Trend oder eine Diagnose abzugeben, was da in den nächsten 5 Jahren auf uns zukommt. Ich kann eigentlich nur immer wieder betonen, dass man sich seitens der CDU und der SPD sicherlich an dem Hochschulpakt 2020 weiterhin um dessen Umsetzung bemüht. Man wird sich dabei sicherlich darauf konzentrieren, dass mehr Studenten zum Beispiel aus den alten Bundesländern auch hier in Sachsen-Anhalt bei uns studieren, aber auch aus dem Ausland. Und ansonsten, was dann hochschulpolitisch auf uns zukommt, das mag ich jetzt noch nicht vorher zu sagen.
Vielleicht kann ich das ein bisschen zusammenfassen. Geändert hat sich für uns erstmal nichts. Die Koalition bleibt die gleiche, wahrscheinlich. Aber wir haben neue Parteien im Landtag drin, und zwar die Grünen, die ja auch hoffentlich bildungspolitisch, also zumindest so wie es Frau Dalbert gesagt hat, sie wollen sich streiten, sie wollen für eine konstruktivere Bildung sich einsetzen, und hoffentlich bleiben die Studiengebühren uns irgendwie erlassen.
Die Studiengebühren, also ich gehe mal davon aus, da sie in den letzten Jahren nicht eingeführt worden sind, kann ich mir nicht vorstellen, dass sich die CDU dort gegenüber der SPD durchsetzt, weil du es gerade angesprochen hast, die Grünen sind ja im Landtag nun wieder seit 13 Jahren vertreten. Eine andere Partei, die FDP, hat es wiederum nicht geschafft, das war sicherlich zum Erstaunen von Herrn Westerwelle gestern der Fall gewesen, als die Hochrechnung kam. Ich weiß nicht, inwieweit das vielleicht auch auf diese Vorfälle in Fukushima zurückzuführen sind und der Atomdebatte. Einige Umfragen haben sich darauf gezielt, dass die FDP wohl zu spät auf bundespolitischer Ebene auf die Katastrophe in Fukushima und ihre Atompolitik reagiert hat. Die CDU konnte das rechtzeitig mit diesem sogenannten Moratorium abfangen. Welche Auswirkungen das nun auf die Wahlen am nächsten Sonntag haben in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, das wage ich noch zu bezweifeln. Ich glaube, Sachsen-Anhalt ist da nochmal ein bisschen anders, auch von der Wählermentalität, als in den beiden Bundesländern, in den alten Bundesländern, die in den nächsten Wochen zur Debatte stehen.
Das konnte man ja auch auf Spiegel Online nachlesen, dass bundesweit kein Signal von Sachsen-Anhalt ausgehen wird für irgendwelche Wahlen, sondern dass das eher ein heimlicher Markt ist, der dort bedient wird.
Genau, also der ostdeutsche Wähler ist ja meistens, was die Wahlprognosen anbelangt, so ein unbekanntes Wesen teilweise immer noch. Also er ist sehr wechselhaft in seiner Wahlentscheidung. Und da wird man abwarten müssen, wie sich das nun auf bundespolitischer Ebene noch entwickeln wird in den nächsten Jahren.
Wir müssen auch abwarten, was uns die Bildungspolitik der nächsten Jahre verspricht. Wir haben erstmal die Hoffnung, dass die neue Konstellation ein bisschen mehr Schwung in die Debatte reinbringt, dass auch Probleme, die jetzt angefallen sind, zum Beispiel die chronische Unterfinanzierung von Universitäten, dass die gelöst werden, beziehungsweise dass an denen konstruktiv gearbeitet wird. Tino, vielen Dank für die Einschätzungen, deine Meinung.
Ich danke.